Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.
Gute meine Freunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Format Rebuild, das heute in seine erste Runde geht. Bei Rebuild wollen wir so ein bisschen das, was mal der Shopping Guide war, einfach noch ein Rad größer drehen, eine ganze Stufe größer denken. Wir waren alle so ein bisschen der Meinung, dass der Shopping Guide, so schön er auch ist, so ein bisschen Staub angesetzt hat und dass wir gerne mal im Kontext von, wie soll sich ein Verein für die Zukunft aufstellen, so ein bisschen neue Wege gehen möchten. Das tun wir heute mit Rebuild Borussia Dortmund. Und bei Rebuild ist wirklich alles erlaubt. Ich kann hier den Trainer austauschen, wenn ich das möchte. Spoiler Alert, möchte ich nicht. Ich kann die komplette sportliche Führung entkernen. Ich kann entscheiden, wer verkauft werden sollte und wen ich holen würde, wen ich verleihen würde, was ich mit den Talenten mache. Also einfach wirklich alles. Ich glaube, ich habe noch nie für ein Einzelvideo mich so sehr vorbereitet, so viel Arbeit reingesteckt, habe mega viel Bock drauf, hoffe, das Endprodukt gefällt euch dann auch. Wir gehen rein, los geht's. Wenn ich Dortmund rebuilden möchte, dann kann ich vorneweg schießen, dass ich gar nicht so sehr die Saison 26-27 im Blick habe, auch wenn es natürlich jetzt primär um die gehen wird, sondern eher die 1 bis 2 bis 3 Jahre danach. Und ich möchte an der Stelle ausgerechnet gerne Simon Rolfes zitieren, der gesagt hat, wir können keine Meistermannschaft wie 2024 zusammenkaufen, wir können uns keinen Florian Wirtz kaufen, den müssen wir dann entwickeln. Was ich damit sagen will, für mich ist Borussia Dortmund aktuell auch vom Kader her nicht in der Position, dass ich daran glaube, dass du einen Transfersommer hinlegst und plötzlich in der nächsten Spielzeit um die Meisterschaft mitspielst. Ich glaube, du bist aktuell in einer Situation, wo du nur einen Sommer hinlegen kannst, indem du die bestmöglichen Grundlagen legst, um dann vielleicht in 2 bis 3 Jahren realistisch um die Meisterschaft mitspielen zu können. Fußball ist meiner Meinung nach ein zyklischer Sport. Wenn du den BVB anschaust seit der letzten Meisterschaft, also der Saison 2011-12, 4 Jahre später das erste Tuchel-Jahr mit 78 Punkten, 3 Jahre später das erste Favre-Jahr mit 76 Punkten, 4 Jahre darauf Terzic mit 71 Punkten. Wenn man darauf guckt, kannst du im Prinzip festhalten, wenn du als BVB deine Karten einigermaßen gut spielst, kannst du in einem Korridor von alle 3 bis alle 5 Jahre einmal um die Meisterschaft mitspielen. Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Saison 15-16 schaut, das war die erste Tuchel-Saison mit der höchsten Punktzahl von diesen 3 genannten, nämlich 78 Punkten, da hat der BVB gar nicht um die Meisterschaft mitgespielt, auch wenn eine Menge an Punkten geholt worden ist, die einen in der Theorie durchaus hätte zum Meister machen können. Und das lag eben daran, dass die Bayern da unter Pep Guardiola einfach so brutal gut waren, dass es da keine realistische Chance gab. Und deswegen gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu aus BVB-Sicht, dass ein eigener Hochpunkt in der Entwicklung mit einem Tiefpunkt bei den Bayern überlappt. 22-23 unter Edin Terzic wäre das zum Beispiel fast der Fall gewesen, dass so ein bayerischer Tiefpunkt gereicht hätte, damit der BVB deutscher Meister werden kann. Die Ausnahme, die große Ausnahme ist Bayer Leverkusen, die einfach selbst so eine Übersaison gespielt haben, dass es egal war, wie viele Punkte die Bayern holen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den aktuellen BVB anschaust, die könnten jetzt alle Spiele bis Saisonende gewinnen, würden dann 82 Punkte holen, was interner Vereinsrekord wäre, und würden damit trotzdem am Ende nicht Meister werden. Vom Bauchgefühl her wäre meine persönliche Einschätzung, dass der nächste Tiefpunkt der Bayern dann kommen könnte, wenn Harry Kane den Verein verlässt und man dann eben die Frage beantworten muss, wie füllt man dieses Vakuum im Sturmzentrum? Ich würde sagen, Harry Kane macht noch so nach dieser Spielzeit 1 bis 2 Jahre bei den Bayern. Länger glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, irgendwann wird er nochmal nach England zurückgehen wollen, um da vielleicht auch den Rekord zu holen als alleiniger bester Torschütze in dieser Liga. Das heißt, 27-28 oder vielleicht 28-29 könnte Stichtag für Borussia Dortmund sein. Eine Sache muss ich vielleicht noch anmerken. Wenn ich Tiefpunkt sage beim FC Bayern München, dann meine ich damit eine Bundesliga-Saison, in der diese Mannschaft keine 80 Punkte oder mehr holt. Auch wenn dein Blick dann vielleicht sogar ein bisschen eher in Richtung Zukunft geht, musst du natürlich trotzdem im Hier und Jetzt konkurrenzfähig sein, auch um ein Momentum aufbauen zu können, hin in Richtung einer Entwicklung zur deutschen Meisterschaft. Und deswegen war es für mich so ein bisschen der Spagat, eine Mannschaft zu basteln, die in der kommenden Spielzeit 26-27 konkurrenzfähig ist, die Zweiter werden kann, aber minimum mal eine Champions-League-Qualifikation schafft und gleichzeitig aber auch eine ist, wo es realistisch ist, dass sich zumindest Teile davon so entwickeln können, dass du in 2 bis 3 Jahren um eine deutsche Meisterschaft mitspielen kannst. Jetzt werfen wir erstmal einen kurzen Blick auf die aktuelle sportliche Leitung bei Borussia Dortmund. Als ich angefangen habe, das Video hier vorzubereiten, war Sebastian Kehl noch im Amt. Und wenn das nach wie vor der Fall gewesen wäre, hätte ich eine komplette Entkernung der gesamten sportlichen Führung hier vorgeschlagen. Das wäre für mich darauf hinausgelaufen, auch Lars Ricken von seinen Aufgaben zu entbinden und Markus Krösche gleichzeitig von der SGE loszueisen und unter ihm dann einen vielleicht bisher noch weniger profilierten Sportdirektor zu installieren. Sebastian Kehl ist aber jetzt nun mal eben nicht mehr im Amt. Der BVB hat mit Ole Boog einen spannenden neuen Sportdirektor installiert. Von der SV Elversberg, ist da auf jeden Fall einen sehr mutigen Schritt gegangen. Ich finde auch persönlich einen sehr guten. Und ich glaube, dass jetzt erstmal mit Blick auf die kommende Spielzeit keine weiteren Veränderungen geplant sind in der Führungsriege von Borussia Dortmund. Jetzt geht es hier nicht um das, was ich glaube, was passieren wird, sondern was ich mir wünsche, was passieren würde. Aber jetzt, wo Ole Boog als neuer Sportdirektor da ist, würde ich mir auch nicht mehr Markus Krösche bei Borussia Dortmund wünschen. Der Grund dafür ist sehr, sehr simpel. Ole Boog ist jemand, der bei Elversberg angefangen hat als Scout, dann Sportdirektor wurde und hinten raus sogar Sportvorstand, also hat sich da wirklich sukzessive über die Jahre nach oben gearbeitet und ich glaube gerade die letzte Position hat natürlich auch bei Elversberg sicherlich eine enorme Machtfülle bedeutet. Die kann und wird er so beim BVB im selben Ausmaß nicht haben, aber ich wünsche mir trotzdem eine Konstellation, in der er den Kader nach seinen Vorstellungen gestalten kann, denn sonst brauchst du diese in meinen Augen sehr mutige Entscheidung so nicht zu treffen und ich glaube, die Chance hätte er so nicht, wenn man ihm jetzt noch zum Beispiel als neuer Geschäftsführer Sport Markus Krösche vor die Nase setzen würde. Zu Boog kann ich hinten raus noch sowas wie ein kleines Interna hinzufügen. Ich habe gestern mit einem Scout telefoniert, den ich schon seit vielen Jahren kenne, der selbst mittlerweile seit über 20 Jahren als Scout im Profifußball aktiv ist, schon bei verschiedenen Bundesliga-Clubs und Zweitliga-Clubs gearbeitet hat. Und der hat mir gesagt, dass Ole Boog jemand ist, der für einen sportlich Verantwortlichen bei einem Zweitligisten auffällig und außergewöhnlich oft vor Ort gewesen ist, selber bei den Spielen, sowohl in der dritten Liga als auch sogar in der Regionalliga und ist jemand, der anscheinend einen sehr großen Wert darauf legt, auch sich selbst aus erster Hand einen Eindruck machen zu können. Und dazu passt für mich persönlich auch sehr gut ein Ausspruch von ihm selber in seiner Vorstellungs-PK bei Borussia Dortmund. Fleiß ist die Basis des Scoutings, das Scouting ist die Basis der Kaderplanung und die Kaderplanung ist die Basis des Erfolgs. Über die Kaderplanung möchte ich auch gleich noch mit euch sehr lange und ausführlich sprechen, aber bevor wir das tun können, müssen wir natürlich wissen, was für einen Kader wir haben wollen und das hängt natürlich davon ab, in was für einem System wir Fußball spielen wollen und für mich geht das Ganze hier heute einher mit einer Umstellung, nämlich weg von der Fünferkette. Nicht vielleicht dauerhaft und permanent in jedem Spiel, aber hin zu einer Viererkette als das präferierte System bei Borussia Dortmund. Die Dreier- bzw. Fünferkette funktioniert ja in der aktuellen Spielzeit offensichtlich gut. Auf jeden Fall in der Bundesliga spielt man ja eine sehr, sehr starke Saison. Aber ich finde, es gibt da wiederkehrende Probleme, zum Beispiel gegen den Ball. dass es einfach immer wieder auffällt, dass die Außenverteidiger Riasson, Svensson sich unheimlich schwer tun, mit gutem Timing ins Anlaufen und ins Pressing zu kommen, dass die Wege für diese Spieler im Anlaufen auf die zum Beispiel gegnerischen Außenverteidiger im Aufbau sehr, sehr weit sind und das oft damit endet, dass diese Spieler rausgezogen werden, ohne einen Mehrwert gegen den Ball zu haben und dann die Räume in deren Rücken bespielt werden können. Zum Beispiel gegen Atalanta, wo man ja hoch hinten raus ausgeschieden ist in der Champions League, ist das unter anderem mehrfach passiert. Und mit Ball ist natürlich der offensichtlichste Grund, dass du dann wieder zurückgehen würdest zu einem System mit richtigen Flügelspielern. Das würde bedeuten, Spieler zu suchen und Spieler zu holen. Das habe ich hoffentlich auch getan, die technisch sehr gut sind, die hohe 1-gegen-1-Qualität und Kreativität mitbringen und damit vielleicht den Kader wieder auch rein von der fußballerischen Qualität auf ein neues Level heben können. Jetzt gibt's aber auch ein paar Faktoren, die man bedenken muss, wenn man zu einer Viererkette zurückkehren möchte. Denn wenn Nico Schlotterbeck verlängert, wovon ich in diesem Format einfach mal ausgehe, aktuell deutet ja auch einiges darauf hin, dass es am Ende auf eine Einigung hinausläuft und er eine Ausstiegsklausel kriegen wird für den kommenden Sommer rund um die 60 Millionen Euro. Denn wenn er verlängert, dann maximierst du Nico Schlotterbeck im Spielaufbau, wo er seine herausragende Qualität hat. Wenn er wie aktuell in einem Dreieraufbau den linken äußeren Innenverteidiger gibt, weil ihm das einfach gerade so diagonale Passwinkel zum Beispiel ins Zentrum ermöglicht, weil es ihm ermöglicht, mit Ball im Halbraum vorzuschieben und einfach viele seiner Stärken betont. Oder wenn er sogar ganz nach links ausweichen kann, also im Aufbau faktisch sowas wie ein Linksverteidiger spielt. Und auch das haben wir zum Beispiel in dieser Saison bereits gesehen. Hier sehen wir den ersten von vielen Screenshots. Hier sehen wir, wie sich Jobe Bellingham gegen den FC Augsburg in die Innenverteidigung hat fallen lassen und der BVB faktisch eigentlich in einer Art 4-3-3 steht und Nico Schlotterbeck eben mit Ball im Spielaufbau hier in der Szene den Linksverteidiger gibt. Und beides, also sowohl dieser Dreieraufbau als auch der Viereraufbau mit Schlotterbeck in der Idealposition, ist erstmal im aktuellen Setup leichter umzusetzen. In der Dreierkette sorgst du quasi automatisch dafür, dass er schon in der idealen Position steht. Und es reicht gleichzeitig auch wie hier, wenn ein zentraler Mittelfeldspieler, in dem Fall Jobe Bellingham, in die Kette fällt und schon kann er auf die Linksverteidigerposition ausweichen. Was das für mich bedeutet, ist, dass es eigentlich schon mal ausgeschlossen ist, dass der Linksverteidiger wahrscheinlich noch Svensson einrückt im Spielaufbau für einen Dreieraufbau, weil dann Schlotterbeck zentral steht und du Anton als rechten Innenverteidiger hast. Das ist weder mit Ball noch gegen den Ball ideal in der Restabsicherung. Aus dem Mittelfeld könnte sich natürlich, wie eben auch in der Szene mit Jobe Bellingham, wieder ein Spieler neben oder zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, um dann eben dafür zu sorgen, dass Schlotterbeck im Aufbau auf die linke Defensivseite rausschieben kann. Aber ein Matcher sollte es in meinen Augen eher nicht sein, weil es ja sogar die Zielsetzung ist, ihn in Zukunft wieder auch mehr offensiv in Szene setzen zu können. Und aus demselben Grund kannst du das zwar machen, aber es wäre auch nicht ideal, wenn die A-Lösung ist, dass es einer der anderen zentralen Mittelfeldspieler ist, zum Beispiel Jobe Bellingham. Denn wenn der in die Abwehr zurückfällt, willst du ja trotzdem irgendjemanden haben, der vor der Abwehr den ersten Aufbauspieler gibt oder die erste Anspielstation im Mittelfeld. Und das bedeutet ja dann, dass zum Beispiel ein Matcher tendenziell eher wieder tiefer im Spielaufbau gebunden wäre, wenn nicht zum Beispiel ein Außenverteidiger ins Mittelfeld einrückt. Und da muss ich sagen, dass das ist für mich ein 2023er Gimmick, das mich am Arsch lecken kann und wo ich sehr froh bin, dass das vorbei ist, bei den meisten Clubs zumindest. Was mich vor allem für den Dreieraufbau zu dem Schluss bringt, dass die beste Option ein einrückender Rechtsverteidiger wäre. Riasson ist das nicht, sowohl im Dreier- als auch im Viereraufbau sehe ich ihn in der ersten Aufbaulinie verschwendet, da er dafür selber erstmal gar nicht spielstark genug ist und weil du ihn ja gerne weiter vorne haben möchtest, zum Beispiel auch gerne eher hochgeschoben, hoch und breit Richtung letzter Linie, um da eben seine Physis einbringen zu können, seine ja auch schon nicht zu unterschätzende Dribblingqualität, aber eben vor allem die Gefahr, die er ja vor allem in dieser Spielzeit durch seine Flanken ausstrahlt. Lange Rede, kurzer Sinn, der BVB braucht einen neuen Rechtsverteidiger, auch weil ich Jan Couto verkaufen würde. Und damit kommen wir zu meiner ganz persönlichen Verkaufsliste, denn der BVB muss natürlich auch Geld einnehmen, um wieder Geld ausgeben zu können. Und ich habe mich für zwei große Verkäufe entschieden. Für einen Verkauf, der im mittleren Ablösebereich ausfallen könnte und dann noch für ein bisschen Kleinvieh, das hoffentlich auch ein bisschen Mist machen kann. Und der erste auf meiner Verkaufsliste, das ist Karim Adeyemi. Es heißt zwar aktuell, dass der BVB sogar an einer Vertragsverlängerung über 2027 hinaus interessiert sei, aber es bestehe aktuell Uneinigkeit in entscheidenden Detailfragen, unter anderem die Frage, ob der Spieler eine Ausstiegsklausel kriegt oder nicht und wenn ja, wie hoch diese ausfallen würde. Wird keine Einigkeit erzielt, soll Adeyemi allerdings im Sommer verkauft werden, auch um einen ablösefreien Abgang 2027 zu verhindern. Das Problem ist, angeblich springen laut Medienberichten viele Interessenten ab, weil das Umfeld des Spielers als hinderlich für seine Entwicklung betrachtet wird. Adeyemi ist ein Spieler mit meiner Meinung nach zwei herausragenden Eigenschaften, die ich sogar als Weltklasse bezeichnen würde. Einmal sein Tempo und aber auch sein Abschluss, der vielleicht sogar unterschätzt ist, wirklich ein Spieler, der konstant über seine Karriere seine eigenen XG-Werte outperformt hat, aber er bringt halt beides nicht ansatzweise konstant genug für den BVB auf den Platz. Es ist bereits sein viertes Jahr in Dortmund und er ist immer noch kein Stammspieler und hat sich auch immer noch nicht als nachhaltiger Leistungsträger etablieren können. Was ich zuletzt in der Folge 50 plus 2 gesagt habe, ist für mich im Vergleich mit Maxi Bayer, den ich zum Beispiel behalten werde, der entscheidende Unterschied. Adeyemi an einem guten Tag ist definitiv besser als Maxi Bayer an einem guten Tag. Aber an einem schlechten Tag von beiden gibt dir Bayer eine Baseline an Laufbereitschaft, an Defensivbeitrag, an Spielintelligenz, die du von Adeyemi so einfach nicht kriegst. Und wenn er jetzt auf einen von diesen schlechten Tagen immer erstmal 4 gute Tage hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch verkraftbar, aber so ist zumindest mein Eindruck. Das Verhältnis von guten zu schlechten Tagen, das endet bei Karim Adeyemi und bei Borussia Dortmund in meinen Augen zumindest aktuell nicht mit einer positiven Bilanz. Adeyemi ist aber noch jung genug, dass du eben ein Stück weit noch die Fantasie haben kannst, dass dieser Schritt ja vielleicht noch kommt und wenn der kommt, hast du eben einen brutalen Spieler, einen Spieler, der eventuell nicht nur an einzelnen Tagen, sondern grundsätzlich Weltklasse sein kann. Und deswegen glaube ich, selbst wenn die Lage so ist, wie sie aktuell ist, ist das ein Spieler, für den du auf dem Markt, wahrscheinlich sogar am ehesten auf dem englischen Markt, noch eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro erzielen kannst. Und deswegen habe ich auch mit dieser Summe kalkuliert. Positive Bilanz möchte ich nachher am Ende auch haben, wenn man die Transfersummen gegenrechnet. Und deswegen werde ich auch Serhou Guirassy verkaufen. Der ist gerade im März 30 Jahre alt geworden, hat eine Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro für ausgewählte Topclubs, die aber, glaube ich zumindest, eher nicht gezogen werden dürfte. Zu Guirassy muss ich schon mal vorweg sagen, ich bin sportlich ein riesengroßer Fan von dem Spieler. Ich hatte ihn im Sommer 2023, mittlerweile fast 3 Jahre her, da war er gerade ein halbes Jahr in Stuttgart schon in einem Shopping-Guide für den AC Milan damals mitgebracht. Aber das Fenster, in dem du für diesen Spieler noch eine hohe Ablösesumme aus BVB-Sicht erzielen kannst, das schließt sich irgendwann. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass er selbst gerne nochmal einen weiteren Schritt machen würde, dass er gerne nochmal was Neues in seiner Karriere spät hinten raus probieren würde. Stand jetzt, Zitat Niko Kovac, denn die aktuelle Saison ist ja noch nicht mal vorbei, er kann ja noch weitere Tore machen und beisteuern, steht Serhou Guirassy in den letzten 3 Bundesligaspielzeiten, wenn man die Elfmeter-Tore rausrechnet, bei 18 Treffern pro Saison. Das ist halt einfach eine herausragende Quote für einen sehr kompletten Stürmer, der meiner Meinung nach auch die Aussicht hat, relativ gut zu altern. Und deswegen glaube ich, auch wenn Guirassy 30 Jahre alt ist, kannst du entweder aus der Premier League oder vielleicht aus Saudi-Arabien auch für ihn noch eine gute Ablösesumme erwarten. Und deswegen habe ich genauso wie bei Adeyemi auch bei Guirassy mit einer Ablösesumme von 40 Millionen Euro kalkuliert. So, Jan Couto, das war's für dich, zumindest in meiner perfekten BVB-Borussia-Welt. Dieser Spieler konnte bislang nicht mal in einer Fünferkette bedenkenlos als Außenverteidiger aufgestellt werden, weil er so schwach in den Zweikämpfen, so schwach gegen den Ball gewesen ist, dass man es ihm in einer Viererkette auf gar keinen Fall zutrauen kann. Und er ist einfach zu leichtgewichtig, er ist zu schwach in den Zweikämpfen, zu schwach in der Luft. Und das war ja, glaube ich, von Anfang an der Gamble. Das, was dir Jan Couto mit dem Ball gibt, ist in meinen Augen nicht gut genug, um in Kauf zu nehmen, dass er gegen den Ball so viele offensichtliche Schwächen hat. Gemessen an der eigenen Geschichte hat der BVB eine unfassbar hohe Ablöse in Jan Couto investiert. Er hat 8-mal in der Bundesliga gestartet, in seiner ersten Spielzeit 24-25. Bislang stehen 11 Startelf-Einsätze zum Buche. Das ist, wenn man das in den Kontext der gezahlten Ablöse setzt, schon einigermaßen desaströs. Ehrlicherweise ist das ein Spieler, wo ich mir unsicher bin, ob du sofort einen Abnehmer findest, der bereit ist, eine attraktive Ablöse zu bezahlen. Weswegen ich mir hier auch eine Leihe mit Kaufoption, dann vielleicht mit einer relativ hohen Leihgebühr oder eine Leihe mit Kaufpflicht unter gewissen Bedingungen vorstellen könnte. könnte, die aber am Ende wahrscheinlich auch ungefähr im Bereich von 20 Millionen Euro rauskommt. Und deswegen ist das die Ablöse, mit der ich bei Jan Couto entweder für Sommer 26 oder vielleicht eher 27 kalkuliert habe. So. Kommen wir zum Kleinvieh und das heißt Dian Dramay, das vergisst man ja gerne mal, das ist ein Torwart, der aktuell in der Bundesliga bei Heidenheim spielt, aber eben nur leihweise und ausgeliehen wurde er dorthin von Borussia Dortmund. Er ist jung, er ist gut mit Ball am Fuß, das macht ihn wahrscheinlich zu einem attraktiven Torhüter auf dem Markt für gewisse Vereine, aber in meinen Augen habe ich genug von Dian Dramay zu sehen und er ist auch nicht mehr so jung, dass ich mich traue zu sagen, ich glaube, der wird niemals das Gesamtniveau als Torhüter haben, um beim BVB realistischerweise als Nummer 1 in Frage zu kommen. Gleichzeitig hast du als Nummer 2 im Verein Meier, mit dem du erst im Dezember 2025 verlängert hast. Und deswegen würde ich versuchen, Dian Dramay zu verkaufen und habe da mal als Ablöse veranschlagt 7 Millionen Euro, weil das auch sein aktueller Marktwert ist bei transfermarkt.de. Plus, wen ich jetzt hier nicht nochmal extra erwähnt habe, weil sie ja sowieso gehen, das sind einmal die ablösefreien Abgänge von Niklas Süle, von Salih Özcan und auch von Julian Brandt. Ich hätte sehr gerne auch versucht, Marcel Sabitzer loszuwerden, kann ich ganz ehrlich sagen. Aber der verdient beim BVB richtig gutes Geld, mehr Geld, als er jemals wieder verdienen wird. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr bis 2027 und ich glaube nicht, dass du eine Lösung findest, wie du ihn eben vor Vertragsende loswirst. Und deswegen würde ich ihn stattdessen einfach als Kaderspieler für eine weitere Saison behalten. So. Bevor wir auf die Spieler zu sprechen kommen, die ich gerne für den BVB verpflichten würde, schauen wir auf die vielversprechenden Talente, die der BVB bereits in den eigenen Reihen hat, zumindest auf ein paar davon. Und ich möchte kurz was dazu sagen, wie ich ihre Aussichten einschätze und wie ich aus Vereinsseite mit ihnen weiter verfahren würde. Samuele Inacio, aktuell noch 17 Jahre alt, Italo-Brasilianer, sagt man das so, ich weiß es nicht, Zehner-Stürmer, linker Flügel, das sind so die Positionen, wo ich ihn sehe. Leider nicht auf rechts, weil da hätte ich ansonsten am ehesten Bedarf gehabt und hätte ihn da gerne aufgestellt oder zumindest da zu Minuten kommen lassen, aber man sieht ganz klar, er hat dann vor allem seine Stärken, wenn er von der linken Seite mit seinem starken rechten Fuß nach innen ziehen kann. Den würde ich behalten und dann sukzessive Spielzeit geben über Kurzeinsätze, 10 bis 20 Minuten, ist ja unter anderem auch schon im Klassiker gegen die Bayern eingewechselt worden, hat da gezeigt auf jeden Fall, dass er Mut hat, dass er sich was zutraut. Das ist ein Spieler aus einer Talente-Kategorie, wo ich ganz klar sagen würde, den behältst du und versuchst den langsam aber sicher über die Saison hinweg mit Spielzeit zu füttern. Almugera Kaba, 19 Jahre alt, Linksverteidiger, der aber in der Regionalliga West schon 6 Tore in 15 Einsätzen erzielt hat, aber hinten links hast du Svensson als erste Wahl, Kauaprates stößt im Sommer auch noch dazu, Benzebaini kann die Position ebenfalls spielen und deswegen würde ich Kaba aus BVB-Sicht zumindest für eine Spielzeit verleihen. Luca Reggiani, 18 Jahre alt, hätte ich eigentlich ehrlicherweise als Leihkandidat gesehen, weil ich persönlich den 3 Jahre älteren, das muss man ja dazu sagen, Filippo Mané als sportlich weiter betrachte, aber die aktuelle Entwicklung und die Dynamik, die die Personalie Reggiani in den letzten Wochen bekommen hat, lässt das eben nicht zu und deswegen würde ich ihn als einen der Backup-Innenverteidiger für die kommende Spielzeit einplanen und vielleicht noch ein- oder zweimal antesten, ob er nicht vielleicht auch auf der rechten Defensivseite spielen kann. Gerade schon erwähnt, Filippo Mané ist hier in der Liste von mir der Älteste, 21 Jahre alt. Ich mag den Spieler sehr, ich finde das super geil, wie der nach vorne verteidigt, was der für eine Aggressivität im Rausrücken hat und gleichzeitig aber auch in den meisten Fällen echt gutes Timing. Aber der hat halt für seine 21 Jahre jetzt schon eine sehr, sehr alarmierende Verletzungsakte angehäuft. Und ich glaube, mit der Situation um Reggiani würde ich eher versuchen, eine andere Lösung zu finden für ihn. Das wäre so ein Spieler, wo ich sagen würde, günstiger Verkauf mit einer Rückkaufoption oder eine einjährige Leihe innerhalb Deutschlands. Das wäre, glaube ich, in der aktuellen Lage für Mané oder Mane die beste Lösung. Justin Lermer sei an der Stelle auch noch kurz erwähnt. 17 Jahre alt, stößt im Sommer zum BVB, wenn er 18 wird. Das passiert im Mai, kommt für 4 Millionen Euro aus Ecuador. Kann ich nicht viel zu sagen, dürfte wahrscheinlich erstmal Zeit zum Akklimatisieren brauchen, wäre keiner, mit dem ich groß kalkulieren würde für die nächste Saison, würde ich eher sagen, das könnte ein Jahr zum Ankommen werden. Und zu guter Letzt noch Kauaprates, der ebenfalls erst 17 Jahre alt ist, sogar erst im August 18 wird und dann zum BVB dazustößt, der kommt aus Brasilien. Und bei dem würde ich aber sagen, dass ich ihm zutrauen würde, gleich auch in irgendeiner Form ein sportlicher Faktor in der kommenden Spielzeit zu werden. Der ist körperlich schon sehr, sehr weit. Der ist generell in seiner Entwicklung schon sehr, sehr weit. Weiß sich auch zu wehren, wie man gesehen hat, bei dieser Massenschlägerei in Brasilien. Da war er auch mit involviert. Und deswegen, der ist für mich Teil des Kaders. Und vielleicht sogar die erste Rotationsoption auf der linken Defensivseite hinter Daniel Svensson. Und jetzt kommen wir zu den Neuzugängen und ich habe wirklich viele mitgebracht, weil im Shopping Guide, so war es ja bisher immer, haben wir in der Regel nur die Star-Einkäufe getätigt, so die großen 2-3 Transfers, die ein Verein machen wird. Ich habe jetzt hier wirklich auch Spieler geholt für die zweite Reihe, Spieler geholt für eine perspektivische Entwicklung und eher darauf geschaut, okay, wie würde ich wollen, dass der BVB-Kader insgesamt 26-27 aussieht. Wir legen los mit der rechten Defensivseite, wie eben bereits erwähnt. Das Spielerprofil habe ich ja auch schon umrissen, nochmal zur Erinnerung. Ich suche jemanden, der schnell und zweikampfstark genug ist, um gegen den Ball als rechter Verteidiger in der Breite verteidigen zu können. Da geht es ja eben oftmals auch gegen schnelle, gegen dynamische, gegen technisch gute Flügelspieler im 1 gegen 1, da musst du dann schon was drauf haben. Aber jemand, der dann auch spielstark genug ist, um in der ersten Aufbaulinie ein Mehrwert zu sein, heißt zum Beispiel, du baust in einem 4-2-4 auf oder in einem 3-2-5, wo der Spieler von der rechten Verteidigerseite eins einrückt für einen Dreieraufbau und da eben spielstark genug ist, um seiner Mannschaft was zu geben und da eben qualitativ nicht abzufallen. Ein spannender ablösefreier Spieler im Sommer auf dieser Position ist Oscar Minguesa von Celta Vigo. Der erfüllt das umrissene Profil mit Ball komplett, wirklich ein sensationell guter Aufbauspieler. Aber, und das unterstreicht hier dieses Radar-Chart, was ich mitgebracht habe, auch zumindest schon mal ein bisschen, ich finde ihn persönlich einfach defensiv nicht stark genug, ich finde ihn nicht schnell genug, ich finde ihn nicht gut genug im 1 gegen 1 Verteidigen und auch nicht in der Luft, um ihm diese rechte Defensivseite zum Beispiel auf Champions-League-Niveau anzuvertrauen. Und deswegen habe ich mich für einen anderen Spieler entschieden. Damit es nicht so abstrakt bleibt, vielleicht nochmal als Nachschub ein paar Namen, wo ich sagen würde, die sind mehr oder weniger dieser Spielertyp. Das ist ein Jules Koundé bei Barcelona, das ist in der aktuellen Saison in Teilen ein Jarel Kwanza bei Bayer Leverkusen, der ja auch so ein bisschen pendelt zwischen rechter Verteidiger und rechter Innenverteidiger. Ein Josip Stanisic vom FC Bayern erfüllt unter anderem auch dieses Spielerprofil meiner Meinung nach. Und genau so jemanden habe ich versucht. Wenn du Jan Couto verkaufst und Riasson behältst, hast du da mit 28 Jahren bereits einen sehr erfahrenen Spieler auf der Position. Und deswegen kannst du daneben in meinen Augen auf jeden Fall auf ein jüngeres Talent gehen. Und das habe ich auch getan. Der gute Mann heißt Ismaelo Ganiou und ist 21 Jahre alt. Ganiou hat mal zwischenzeitlich einen Umweg nach Italien gemacht, spielt aber jetzt wieder bei seinem Jugendverein in Frankreich, RC Lens. Der musste zum Saisonstart noch eine kleine Weile auf der Bank schmoren, ist aber inzwischen seit dem 13. Spieltag unangefochtener Stammspieler und Dauerbrenner und hat in den letzten 15 Ligaspielen keine einzige Minute verpasst. Ganiou ist 1,82 groß, das ist erstmal nichts Besonderes, auch in der Innenverteidigung erst recht nicht, aber der ist ausgerüstet mit einem guten Bounce und gewinnt trotzdem rund 60% seiner Kopfballduelle. Und ich rufe euch nochmal in Erinnerung, wonach wir suchen. Wir suchen jemanden, der ein guter Zweikämpfer ist, aber auch eine gute Passqualität in der Spieleröffnung mitbringt. An diesen Anblick könnt ihr euch schon mal gewöhnen, denn von diesem Plots hier habe ich extrem viele heute mitgebracht, finde ich, weil es einfach, die kommen von DataMB, einem die Möglichkeit gibt, Spieler gut zu visualisieren im Kontext gewisser statistischer Eigenschaften, wie zum Beispiel hier jetzt prozentualer Anteil gewonnener Defensivzweikämpfe oder auch die progressiven Pässe Ballbesitz bereinigt, auch in meinen Augen sehr wichtig, weil ein Spieler, der bei einer Mannschaft mit 60% Ballbesitz spielt, hat natürlich mehr Gelegenheiten, progressive Pässe zu spielen, als einer, der in einer Mannschaft spielt, die nur 30% Ballbesitz hat. Und genau hier schauen wir uns jetzt mal Ganiou an und sehen, dass er in diesen beiden Bereichen, also defensive Zweikampf-Erfolgsquote und auch die progressiven Pässe Ballbesitz bereinigt, quasi der, wie nennt man das hier? Kreuzdiagramm? Keine Ahnung, Mathe nicht aufgepasst. Auf jeden Fall hier der statistische Nachbar von Nico Schlotterbeck ist. Die Vergleichsmasse, also alle anderen namentlich nicht hervorgehobenen Punkte, das sind übrigens alle Innenverteidiger in den Top 5 Ligen Europas. Es ist schwer, in Standbildern zu zeigen, wie jemand defensive Zweikämpfe führt, aber es gibt zwei Dinge bei Ganiou, die ich gegen den Ball kurz gerne exemplarisch zeigen möchte. Einmal extrem tiefer Schwerpunkt im 1 gegen 1 verteidigen, der es ihm ermöglicht, aus dem Stand wirklich extrem viel Power zu generieren, wenn zum Beispiel Gegenspieler im Dribbling versuchen, an ihm vorbeizukommen, wenn sie das Tempo rausnehmen, dann aber wieder anziehen wollen, dann ist Ganyu wirklich gut darin, selber wieder auf Speed zu kommen und damit dementsprechend auch Situationen zu verteidigen. Hier ein Standbild aus dem Spiel gegen Metz. Ganyu ist der Spieler unmittelbar neben dem ballführenden Offensivmann von Metz. Und du siehst eben, ganz, ganz tiefer Schwerpunkt, Knie tief runtergebeugt und einfach den Oberkörper nach vorne, fast schon ein bisschen so wie so ein Raubtier von der Positionierung her. Und in einer guten Situation oder Ausgangslage, um dann eben aus den Beinen heraus rauszudrücken und dann wieder auf Tempo zu kommen, was er mehrfach auch unter Beweis gestellt hat bereits in dieser Spielzeit. Und ich finde, er ist für einen 21-Jährigen sehr, sehr reif in der Entscheidungsfindung im Nach-Vorne-Verteidigen oder eben auch im Nicht-Nach-Vorne-Verteidigen, was ja manchmal auch die bessere Lösung ist. Da haben wir eine Szene aus dem Spiel gegen Monaco. Da sehen wir hier, der Ball ist auf der Außenbahn. Der wird hier ins Zentrum zum nachrückenden Spieler reingelegt. Ganyu habe ich euch hinten in der Abwehr markiert, der dort ja auch einen direkten Gegenspieler hat. Und der Spieler, der den Ball hier ins Zentrum reingelegt kriegt, der nimmt ihn sehr unsauber mit oder hat auf jeden Fall einen sehr im weiten ersten Kontakt, sodass der Ball weit vor ihn rollt. Der Ball rollt so weit, dass ich behaupten würde, dass es viele Spieler gibt, unter anderem Mickey van de Ven, bin ich mir sehr, sehr sicher, die da auf ihre eigene Geschwindigkeit setzen und sagen, jetzt rücke ich raus, jetzt versuche ich diesen freien Ball zu erobern nach dem unsauberen Kontakt des Gegenspielers. Was Ganyu aber hier macht ist, er lässt sich nicht darauf ein, lässt sich von diesem Köder nicht locken, sondern dreht quasi ab und sichert die Tiefe ab, weil er weiß, okay, ich habe einen direkten Gegenspieler und wenn ich nicht an den Ball komme, ist der Mann, den ich gerade noch verteidigt habe, danach vielleicht durch und erst als dann die Kette ausreichend verschoben ist, sodass jemand da ist, um seinen vorigen Gegenspieler aufzunehmen, geht er in den direkten Zweikampf und erobert dann in diesem Fall auch mit einer Grätsche den Ball. Ganyu hat inzwischen zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette gespielt, rechter Innenverteidiger in der Dreierkette gespielt und Rechtsverteidiger in einer Viererkette gespielt, also wirklich schon verschiedene Aufgaben in dieser Saison übernommen und der BVB wurde einen sehr entwicklungsfähigen, jungen, variabel einsetzbaren Hybridspieler kriegen, der sowohl Innenverteidiger als auch rechter Verteidiger spielen kann und das mit einem Profil tut, was in meinen Augen sehr gut das ergänzt, was Riasson kann bzw. nicht kann. Es ist schwer abzuschätzen, was für eine Ablösesumme für Ganyu fällig werden würde. Der Markt ist mittlerweile ja sehr verrückt. Transfermarkt sieht seinen Marktwert aktuell nur bei 3 Millionen Euro. Das halte ich für deutlich zu niedrig und habe in seinem Fall mal 20 Millionen Euro als Ablösesumme veranschlagt. Ich habe ja gesagt, es geht heute nicht nur um die großen Namen und ein eher kleinerer Name von einem großen Spieler ist Patrick Mainka, um den muss ich jetzt auch keine großen Reveal aufbauen, wer es am Ende ist. Das ist jemand, der in der aktuellen Saison bei Heidenheim spielt, bereits in der dritten Spielzeit in der Bundesliga und das absolut Verrückte, absolut Außergewöhnliche bei Patrick Mainka ist, der hat noch keine Minute Bundesliga-Fußball verpasst, seitdem Heidenheim aufgestiegen ist. Das ist die dritte Spielzeit. Er hat erst 34 in 34 gemacht, dann nochmal 34 in 34 gemacht und steht aktuell bei 27 in 27. Also wirklich unfassbar, was dieser Spieler für eine Konstanz an den Tag legt. Und der Vertrag von Mainka, der inzwischen 31 ist, der läuft in Heidenheim zwar noch bis 2029, wahrscheinlich auch für die zweite Liga, so werden die sicherlich geplant haben. Aber in meinen Augen hat er definitiv nachgewiesen, dass er zu gut für die zweite Bundesliga ist, dass er mehr kann. Und so auf die alten Tage nochmal Champions League schnuppern und in ein Top-Team spielen, wenn auch natürlich nicht als erste Wahl. Warum eigentlich nicht? Ganz kurz, wir sehen ja eine Grafik, da sehen wir einfach nur auf die Prozente geschaut, den Anteil der Defensiv-Zweikämpfe, die Mainka gewinnt und den Anteil an Kopfballduellen, die Mainka gewinnt und sehen da, dass er in beiden Bereichen positiv heraussticht, also desto weiter rechts oben, desto eher erfüllt der Spieler beide Bedingungen in einem positiven oder in einem guten bis sehr guten Ausmaß und er ist hier eben rein statistisch in der Bundesliga, was die Erfolgsquote angeht, sowohl am Boden als auch in der Luft, unmittelbar neben dem aktuellen Hype-Spieler Luka Vucevic, also so schlecht kann das nicht machen. Seine Geschwindigkeit, die liegt bei 32 km/h, die Spitzengeschwindigkeit, die in der aktuellen Spielzeit gemessen wurde. Das ist jetzt nicht berühmt, aber Waldemar Anton zum Beispiel, der ist ja auch nicht unbedingt als Sprinter bekannt. Geringe Ablöse, hohe Verlässlichkeit, was vor allem auch die Verfügbarkeit angeht. Du kriegst den Kapitän von Heidenheim und damit gleichzeitig einen deutschsprachigen, führungsstarken Charakter in die Mannschaft, was glaube ich auch so für die Komposition auf Führungsebene nicht ganz unwichtig ist. Also anders gesagt, what's not to like? Lars Ricken hat sich auch geäußert rund um die Vorstellung von Ole Boog und Folgendes gesagt: Wir werden eine Zwei-Wege-Strategie fahren mit erfahrenen Spielern, die den Talenten Führung und eine Möglichkeit zum Anlehnen geben. Und genau so jemand könnte in meinen Augen Patrick Mainka sogar aus der zweiten oder dritten Reihe heraus sein. Die Ablösesumme, die ich für den Heidenheimer Kapitän veranschlagt habe, habe ich mal gesagt, 1 Million Euro. Sein Marktwert liegt ein bisschen darüber, aber ich glaube, der ist sehr loyal gewesen gegenüber Heidenheim. Die waren sehr erfolgreich, haben sich ja unter anderem mal auch für den Europapokal qualifiziert. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn er auf seine alten Tage nochmal so eine Chance kriegen sollte, dass der FCH ihm da keine großartigen Steine in den Weg legen würde. Wir gehen weiter entlang des Aufstellungsbogens ins zentrale Mittelfeld, wo ja offensichtlich Bedarf besteht. Der wurde ja vor allem auf der 6 formuliert. Da kommen wir gleich noch mal ein bisschen mehr zu bei einem anderen Spieler. Wobei der, den ich mitgebracht habe, auch ausdrücklich Sechser spielen kann. Es ist, glaube ich, mein Lieblingsspieler, den ich heute hier vorstellen möchte, von allen, die ich mir angeschaut habe. Wenig überraschend ist er ein Däne, beziehungsweise halb Niederländer, halb Däne. Ist 19 Jahre alt, spielt noch in Dänemark und hört auf den Namen Justin Jansen. Nachdem er zunächst Joker-Einsätze bekommen hat, hat er sich in der zweiten Saisonhälfte bei Nordsjælland festgespielt, die auch wirklich sehr, sehr gut darin sind, Talente zu entwickeln, nicht nur aus Ghana, und hat jetzt in 828 Minuten Ligafußball 2 Tore und 2 Vorlagen beigesteuert. Auch da habe ich euch einen Plot mitgebracht, so bin ich ehrlicherweise erst auf den Spieler aufmerksam geworden, also er ist mir erst statistisch aufgefallen, denn ich habe geschaut in der dänischen Liga, Mittelfeldspieler, zentrale Mittelfeldspieler, die eine hohe Quote haben im Defensivzweikampf, aber auch viele Pässe pro 90 Minuten spielen, weil wenn jemand viele Pässe pro 90 Minuten spielt, bedeutet das in der Regel, dass eine Mannschaft ihm im Spielaufbau viel zutraut und dass er da eben als zentraler Baustein funktioniert. Und da ist eben, ihr seht, der dunkelrote Punkt oben rechts neben dem Kollegen, der freundlich heißt, das ist Justin Jansen, und so bin ich überhaupt erst auf den Spieler aufmerksam geworden. Und nach meiner bescheidenen Meinung, also offensichtlich liegt da jeder mal daneben mit Spielereinschätzung, und gerade bei Dänen muss ich eigentlich vorsichtig sein, bin ich hier aber jetzt nicht, weil ich dann natürlich auch irgendwie anscheinend einen Bias habe, erst recht zu wollen, dass es bei denen funktioniert. Aber das hier ist für mich zumindest einer von den Jungs, wo du nach 5 Minuten Videomaterial weißt, dass das ein ganz besonderer Spieler ist. Denn Jansen hat nicht nur ein hohes Volumen an Pässen, also nicht nur Quantität, sondern seine Pässe sind wirklich meiner Meinung nach von außergewöhnlicher Qualität. Die Temperierung, das Timing, das Auge für das, was auf dem Feld passiert, für seine Mitspieler, das ist alles auf einem Level angelegt, wo ich sagen würde, das musst du vom Potenzial her ganz klar in der Kategorie Weltklasse verordnen. Auch bei ihm können wir nochmal kurz auf Radarchart schauen und sehen da eben ein paar Bereiche, die ganz offensichtlich herausstechen. Die Vergleichsmasse sind natürlich nur zentrale Mittelfeldspieler in der dänischen Liga, aber trotzdem, die Genauigkeit auf die kurze und mittlere Distanz, das ist im obersten Perzentil, also am absoluten Maximum, geht nicht besser, ist der Goldstandard in dieser Liga und deutet für mich darauf hin, dass du ein Spieler hast, der einfach sehr, sehr sauber ist in seinem Passspiel und da in der Regel immer die richtige Entscheidung trifft auf die kurze und mittlere Distanz. Dann sehen wir progressive Pässe auch maximiert ausgereizt, also wirklich eine Spieleröffnung, die herausragend gut ist in meinen Augen. Ist ein Linksfuß und hat einen fantastischen linken Fuß, wie ich finde. Und auch da ist es schwierig, sowas dann in Standbildern greifbar zu machen, aber ich habe es trotzdem versucht und habe das versucht, indem ich eine seiner Torvorlagen gegenübergestellt habe mit der Vorlage von Axel Witzel im Jahr 2019 für das erste BVB-Tor, das Julian Brandt erzielt hat. Und da hat Witzel einen Chip aus dem Halbfeld hinter die Abwehrkette in den Strafraum gespielt, den dann Julian Brandt mit einer Direktabnahme verwertet hat. Das sehen wir hier auch nochmal in 2 Bildern. Erst Witzel am Ball, Julian Brandt da hinten am Strafraum bereits zwischen den Spielern, der den Ball genau da hinter die Kette haben möchte, kriegt und mit dem ersten Kontakt Volley verwertet. Auf diese Szene bin ich ehrlicherweise aufmerksam geworden, weil ich, bevor ich X verlassen habe, einen Post gesehen habe von einem BVB-Fan, der geschrieben hat, Zitat, den Pass von Witzel spielt aus dem jetzigen Kader niemand. Janssen ist aktuell nicht im BVB-Kader, aber wenn du ihn holen würdest, hättest du wieder einen Spieler im Kader, der so einen Pass spielen kann, denn er hat im Prinzip genau das gleiche getan, nur eben von der anderen Seite und dann mit seinem starken linken Fuß, und zwar am 20. Februar in einem Ligaspiel sehen wir im ersten Screenshot Janssen am Ball. Wir sehen bereits da halblinker Position den Spieler, der schon auf dem Weg in die Tiefe ist. Und auch da kommt der Ball perfekt hinter die Kette. Und genau so, dass der Offensivspieler den Ball mit dem ersten Kontakt nehmen und verwerten kann. Also wenn das nicht der baugleiche Assist ist wie der von Axel Witzel, dann weiß ich es auch nicht. Janssen ist 1,81 Meter groß, damit 7 Zentimeter größer als Pedri. Und ich sage das, weil ich wirklich finde, nicht so sehr als Ballschlepper, was so Dribblings angeht, aber dass er in seinem Spiel teilweise wirklich aussieht wie eine etwas größere Version von Pedri, auch wenn natürlich Welten dazwischen liegen aktuell und Pedri auf einem ganz anderen Level performt, das also nur unterstrichen. Also wenn man sagt, ein Spieler ähnelt jemandem, möchte ich damit zumindest nicht immer sagen, dass der Spieler auch gleich gut ist. Aber warum ich auf diesen Vergleich komme? Janssen hat auch diese kleinen, oftmals ersten Kontakte, mit denen er den Gegner immer genauso auf Abstand hält, wie er es gerade braucht, mit dem er dem Druck ausweicht oder sich einfach nur in eine günstige Position für die nächste Anschlussaktion bringt und ist dadurch ein unheimlich pressingresistenter Fußballer, der unter Druck in engen Räumen Lösungen findet. Und ich glaube, der BVB braucht definitiv mehr Spielstärke im zentralen Mittelfeld, gerade was so die Spieleröffnungsqualität angeht. Und Justin Janssen wäre da, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ergänzung. Ich muss sagen, das hat ja der Plot oben auch angedeutet, diese statistisch hohe Quote im Defensivzweikampf, die hat sich mit meinem persönlichen Eye-Test nicht so ganz gedeckt. Am ehesten würde ich erwarten, dass er in der Bundesliga ein bisschen braucht, um sich an die körperliche Intensität zu gewöhnen. Ist manchmal ein bisschen lapidar in der Art und Weise der Zweikampfführung, aber ganz ehrlich, wer wäre besser geeignet, das aus dem Spieler rauszuschleifen als Niko Kovac? Also von daher glaube ich, dass das ein sehr guter Fit wäre. Kann er mit dem dann das machen, was er unter anderem auch mit Aurélien Tchouaméni in Monaco gemacht hat, sofern dieses Zitat echt ist. Da gab es ja zuletzt mal zumindest Zweifel dran. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, ich habe mit jemandem gesprochen, der bei einem Profiklub in Deutschland arbeitet und bei dem Berater des Spielers vorgefühlt hat. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass das zuletzt im Winter aufgerufene Preisschild bei 7 Millionen Euro lag. Ich habe mal noch 1 Million Euro draufgeschlagen und gesagt, 8 Millionen Euro müsste man zahlen für Justin Janssen. Ganz ehrlich, ich glaube, der ist es absolut wert. Ich glaube, das ist ein Spieler, der seinen Marktwert vervielfachen könnte. Und der hat genau die Qualitäten, die meiner Meinung nach aktuell im Fußball wieder zunehmend gefragt sind. Und kleiner Funfact am Rande, am vergangenen Wochenende hat er unter anderem auch linker Innenverteidiger in einer Dreierkette gespielt. Also auch das jemand, den du vielleicht auf verschiedenen Positionen beim BVB austesten könntest. Im Rahmen der Vorstellung von Ole Boog hat der BVB ja angekündigt, weil das matcht ja auch so ein bisschen mit der Strategie, die Ole Boog bei Elversberg hatte, in die zweite Liga Spieler aus der dritten Liga und Regionalliga zu holen und das Spieler dort zu finden, die dann aber trotzdem gut genug waren, um diesen Sprung zu machen. Und deswegen analog dazu will der BVB ja wohl auch mal in die zweiten Ligen dieser Welt gucken, vielleicht auch in die zweite Liga Deutschlands, denn da kommt mein nächster Spieler her. Wir haben Kai Schusano zu Hause. Kai Schusano wäre ein Top-Transfer auf der als Baustelle ausgerufenen Sechserposition gewesen. Da, glaube ich, gibt's keinen Zweifel dran. Einfach auch schon alleine, weil der Beitrag gegen den Ball auf der 6 wirklich herausragend ist. Das, was Kai Schusano da abreißt, ist brutal. Macht es aber auch mittlerweile mit Ball immer besser und besser. Aber der Markt, also der Transfermarkt, ist mittlerweile so anspruchsvoll, habe ich das Gefühl, dass ein Kai Schusano in seiner aktuellen Entwicklung für einen Verein wie Borussia Dortmund fast schon nicht mehr erschwinglich ist. Denn ich glaube, selbst mit einem Angebot rund um die 30 Millionen Euro könnte es schwer werden, weil du wahrscheinlich dann irgendeinen Mittelklasseverein aus England findest, der trotzdem in der Lage ist und auch bereit ist, 35 oder 40 Millionen Euro für Kai Schusano zu zahlen. Und deswegen habe ich die Budgetversion von Kai Schusano in der zweiten Bundesliga gefunden. Und das ist Satoshi Tanaka von Fortuna Düsseldorf. Der ist im Winter für 900.000 Euro aus Japan nach Düsseldorf gewechselt, geholt von Sven Mislintat. Und wenn Mislintat sagt, ein Japaner ist gut, dann ist der Japaner verdammt nochmal gut. Und das trifft auch auf Satoshi Tanaka ohne Umschweife oder ohne Einschränkungen, besser gesagt, zu. Der ist nämlich ohne Anlaufzeit sofort Stammspieler und Leistungsträger in Düsseldorf geworden nach seinem Winterwechsel. Ich hatte in einem Frag Calcio vor ein paar Wochen über ihn gesprochen, als einen Winterneuzugang in der zweiten Bundesliga, der das Potenzial hat, zum ganz großen Wurf zu werden. Und bislang kann man sagen, das ist Tanaka absolut. Und was bei ihm eben heraussticht, und das war auch schon klar, wenn man ihn sich bei Hiroshima angeguckt hat, wo er vorher gespielt hat, seine Arbeit gegen den Ball ist herausragend und deswegen liegt der Vergleich zu Kai Schozano auch eben so nahe. Ich habe ihn mal hier wieder mal verglichen. Wie gesagt, das kommt heute sehr, sehr häufig vor. Das ist mein neuestes Spielzeug. Defensivduelle gewonnen in Prozent und abgefangene Bälle Ballbesitz bereinigt. Da ist eben ganz oben rechts in der zweiten Bundesliga unter zentralen Mittelfeldspielern Satoshi Tanaka, dessen Sample-Size natürlich noch relativ klein ist mit knapp 900 Minuten. Das ist aber in meinen Augen die einzige Einschränkung. Das ist wirklich brutal und, wie man ja sieht, auf einem ganz eigenen Level, was dieser Spieler bisher gegen den Ball statistisch in der zweiten Bundesliga abgerissen hat. Tanaka hat einen ziemlich niedrigen Körperschwerpunkt dank seiner Größe von nur 1,75 Meter, die ihn zu einem sehr mobilen, sehr wendigen Spieler macht, aber neben seiner Intensität und Athletik gegen den Ball sticht für mich vor allem seine sehr gute Antizipation voraus, denn das ist kein kopfloser Zerstörer, sondern jemand, der das Spiel gegen den Ball auch sehr, sehr gut lesen kann. Dafür mal ein Beispiel aus der Partie gegen Hannover 96, die am Ende mit 2-1 aus Fortuna-Sicht verloren ging. Der Ball ist hier hinten rechts bei Gita, beim Innenverteidiger von Hannover im Aufbau. Und wir sehen hier Tanaka, habe ich euch markiert, der hier schon das erste Mal schaut, was in seinem Rücken so abgeht, ob da vielleicht ein Spieler stehen könnte, der interessant für Gita ist, um angespielt zu werden. Vergewissert sich danach nochmal ein zweites Mal, geht sicher, okay, da ist einer, der sieht interessant aus, macht sich auf die Reise, als Gita den Ball spielt und kann dann diesen Pass eben abfangen. Und das kann er in meinen Augen nur, weil er einen guten Schulterblick hatte und vorher schon antizipiert hat, wohin der Pass des Gegenspielers gehen könnte. Ich finde ihn auch mit Ball gar nicht so verkehrt, bringt sich bei Düsseldorf auch selbstbewusst in den Spielaufbau ein und löst es da weitestgehend sauber. Auch dafür eine kleine Beispielaktion, auch aus dem Spiel gegen Hannover. Wir sehen hier Tanaka eingeblendet, der auf dem Weg ist, seinem Keeper entgegenzugehen für das kurze Zuspiel, aber schon mal das erste Mal über die Schulter schaut und dann, als der Ball schon auf dem Weg zu ihm ist, nochmal über die rechte Schulter schaut und sieht, okay, aha, da ist ein Gegenspieler von Hannover, der auf dem Weg dahin ist, mich anzulaufen. Also was macht Tanaka? Er nimmt einen guten ersten Kontakt mit dem rechten Fuß und der Kontakt ist deswegen gut, weil er ihn so in den Raum mitnimmt, dass er quasi sich mit Ball wegbewegt von dem Hannoveraner, der versucht, ihn anzulaufen und verschafft sich damit eben den Platz, um danach diesen linienbrechenden Pass, den ich euch hier eingezeichnet habe, zu spielen. Also finde ich in dem Fall auch echt gut aufgelöst und insgesamt einfach ein sehr, sehr spannendes Spielerpaket. Das Besondere an Tanaka ist, der hat sich in seinen Vertrag eine Ausstiegsklausel reinschreiben lassen, die es ihm ermöglicht, unter anderem zu Borussia Dortmund für eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro zu wechseln. Für Düsseldorf wäre das natürlich ein satter Return of Invest innerhalb eines Halbjahres, aber der BVB würde damit in meinen Augen eine dringend benötigte Lücke im Kader schließen, allen voran, was diese Spieler Profil gegen den Ball angeht und hätte trotzdem einen Spieler, der nach wie vor vorhandenes Entwicklungspotenzial hätte. Also es klingt erstmal jetzt wild zu sagen, wir zahlen 12 Millionen Euro für einen Japaner aus der zweiten Bundesliga, der gerade 10-12 Spiele gemacht hat. Das ist es auch. Es wäre auf jeden Fall ein Risikotransfer. Aber Wataru Endo war, als er damals aus Japan erstmal nach Belgien kam, schon 25 Jahre alt und bereits 26 Jahre alt, als er zum VfB kam, war trotzdem gut genug und auch später gut genug, um dann noch den Schritt zum FC Liverpool zu gehen. Also von daher, ich finde, das ist ein Transfer, dem man sich durchaus mal trauen könnte. Der BVB hat in dieser Saison im Prinzip ohne Flügelspieler gespielt und hat dieses Profil oder generell Flügelspieler im Allgemeinen deswegen gar nicht so richtig im aktuellen Kader. Und da müssen wir nachlegen und das werden wir auch tun. Und das tun wir, indem wir loslegen mit dem ersten Spieler, den ich als eine günstige Marktgelegenheit bezeichnen würde. Und das ist Armand Lorienté, der 27 Jahre alt ist, Flügelspieler aus Frankreich, der aktuell bei Sassuolo in der Serie A unter Vertrag steht. Und Lorienté ist eben in meinen Augen eine Marktgelegenheit, im Englischen würde man sagen Market Opportunity, weil sein Vertrag im Sommer 2027 ausläuft, er eben nur noch ein Jahr Restvertrag hat und Man muss sagen, der ist mit Sassuolo nach dem Abstieg 23-24 mit runter in die Serie B und hat sie wieder nach oben geballert. Und deswegen glaube ich auch da, dass der Verein ihm aus Dankbarkeit dafür, dass er ihnen die Treue gehalten hat, bei einem Wechselwunsch, in dem Fall ja sogar zu einem Champions-League-Club, keine Steine in den Weg legen würde. Wer uns schon länger zuschaut, wird auch wissen, dass Lorient nicht zum ersten Mal hier in einem Format von uns dabei ist. Auch damals mitgebracht von mir. Den hatte ich nach der Saison 23-24, wo sie eben abgestiegen waren mit Sassuolo oder wo er abgestiegen war mit Sassuolo, mitgebracht als Mann für die Kadertiefe auf dem Flügel für den FC Barcelona. Der Wechsel kam bekanntermaßen nicht zustande. Lorient hatte damals in der Abstiegssaison trotz dieses Abstiegs 5 Tore und 4 Vorlagen vom Flügel beigesteuert. Im Jahr davor waren es sogar noch 7 Tore und 6 Vorlagen gewesen. Hat dann, wie gesagt, Sassuolo die Treue gehalten. In der zweiten Liga Italiens 18 Tore erzielt und 5 vorbereitet, war also eindeutig zu gut für diese Liga. Und in der aktuellen Spielzeit, in der Sassuolo in der Serie A momentan im sicheren Mittelfeld rangiert, kommt er bislang auf 5 Tore und 7 Vorlagen, um das mal einzuordnen. Beim BVB wäre er damit aktuell der drittbeste Scorer gemeinsam mit Julian Riasson. Lorient ist ein schneller, dribbelstarker Flügel mit einem niedrigen Körperschwerpunkt, der dir ein bisschen was von allem gibt. Ein ziemlicher Allrounder auf dem Flügel, kein reiner Abschlussspieler, kein reiner Vorbereiter, keiner, der den Ball nur in den Fuß haben möchte, keiner, der nur tief geht, jemand, der so ein bisschen was von allem macht, was ja auch seine Scorer nahelegen. Das sind eben meistens sowohl einige Tore als auch einige Vorlagen. Und hier habe ich mal wieder so einen Plot mitgebracht, wo wir sehen, Tore pro 100 Ballkontakte und erwartete Vorlagen pro 100 Pässe in den Top 5 Ligen Flügelspieler bzw. Offensivspieler miteinander verglichen. Und auch da mal einen Spieler als Vergleichswert herausgehoben. Levels. Ganz klar Levels, aber Michael Olis ist da rein statistisch jetzt gar nicht so weit von entfernt. Ich füge noch kurz hinzu als kleines Statistik-Nerding-Ding. Ich finde es sehr gut, dass ich hier die Option habe, nach 100 Ballkontakten zu filtern, weil das noch mehr den Faktor Ballbesitz rausrechnet als pro 90 Minuten. Weil wenn du pro 90 Minuten Spieler vergleichst, auch da ist der Spieler, der den Ball in seiner Mannschaft weniger hat, einfach wieder im Nachteil. Und der Nachteil existiert insofern immer noch, dass es natürlich leichter ist, für eine Top-Mannschaft was zu kreieren als für eine schlechtere Mannschaft. Aber nach Ballkontakten zu gehen, sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Ebene, auf der du vergleichst, fairer ist, als zum Beispiel auf 90 Minuten zu schauen. Lorient kommt vermehrt über den linken Flügel, funktioniert sowohl in der Breite als auch im Halbraum, was man sehr gut an seiner Heatmap ablesen kann. Viel ganz außen unterwegs, aber auch viel jemand, der einrückt und auch gerne nach innen zieht. Und genau dieses nach innen ziehen schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an, denn sein letztes Ligator gegen Lazio ist meiner Meinung nach sehr exemplarisch für seine Spielweise. Die, by the way, auch, wie ich finde, gut zur aktuellen Dortmunder Tendenz passen würde, dass die Spieler im Angriffsdrittel vorne sukzessive zueinander rücken und dann versuchen, auf engen Räumen schnell was auszukombinieren und so zu Chancen zu kommen. Also hier gegen Lazio ist Lorient hier auf dem linken Flügel, kriegt den Ball in die Breite, spielt ihn diagonal auf den ihm entgegenkommenden Stürmer ins Zentrum und geht dann selber diesem Ball nach, also spielen und gehen, vereinfacht gesagt, für diesen Doppelpass, kriegt den Ball zurück, der Ball geht wieder in die Mitte zu einem weiteren Mitspieler, mit dem er einen weiteren Doppelpass spielt, setzt den Lauf diagonal in Richtung Zentrum fort, kommt da an den Ball und schließt dann mit einem saftigen Abschluss mit dem rechten Fuß oben rechts ins Eck zum zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich ab. Stichwort Abschluss, Lorient ist in meinen Augen ein sehr zuverlässiger Abschlussspieler, der auch schon über rechts gespielt hat, der als Stürmer gespielt hat in der Doppelspitze, also auch da wieder variabel einsetzbar ist und über seine Karriere hinweg seine erwarteten Tore überperformt hat. Er hat 51 Tore aus 47,6 XG gemacht aus Y-Scout, also auch jemand, der eine gute Abschlussqualität besitzt. Und bei ihm habe ich jetzt mal gesagt, der Marktwert ist ein bisschen höher, aber ein Jahr Restvertrag, guter Willen von Sassuolo, 12 Millionen Euro als Ablöse. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ich hoffe, ihr habt noch Bock. Es kommen noch ein paar Namen. Der Rückkehrer ist der nächste. Jadon Sancho, ablösefrei. Daran führt ja kein Weg vorbei. Nicht nur Kehl wollte das offensichtlich, sondern auch Aki Watzke ist daran anscheinend sehr, sehr interessiert. Ich habe da mit Nico schon ausführlich in der vergangenen Folge 50+2 drüber gesprochen. Also nicht der letzten, sondern einer der vergangenen. Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Müsste die von letzte Woche Donnerstag gewesen sein. Und ich bin ja pro Sancho auch. Denn Sancho ist kein 33-Jähriger ohne Beine. Der wird jetzt 26, beziehungsweise ist, wenn dieses Video rauskommt, bereits 26 geworden. Hat vor 2 Jahren noch im Champions-League-Halbfinale gegen PSG 13 Dribblings erfolgreich abgeschlossen. Ich habe mir 2, 3 seiner Cameo-Auftritte bei Aston Villa angeschaut und mein Fazit ist, der kann es immer noch. Der ist immer noch ein sehr, sehr gutes Offensivzahnrad, der vor allem durch sein sicheres, sehr sauberes Passspiel und seine Technik einfach Angriffe am Laufen hält. Und Jadon Sancho verliert im Grunde den Ball nicht. Auch das sehen wir an seinem Radar-Chart aus der aktuellen Spielzeit. Wie gesagt, auf Leihbasis bei Aston Villa, in seinem letzten Vertragsjahr bei Manchester United, wäre deswegen ablösefrei. Und da sehen wir eben die Sachen, die ihn so stark machen. Er neigt weiterhin die erwarteten Torvorlagen, herausragend gut statistisch, seine Genauigkeit auf die kurze und mittlere Distanz im Passspiel sehr, sehr gut. Also einfach ein technisch wunderbarer Fußballer, der immer noch auch eine 1-gegen-1-Qualität hat. Also die Explosivität, die hat er ja nie so ganz gehabt. Deswegen, glaube ich, hat er auch in der Premier League dann nicht den Impact gehabt, den man sich vielleicht erhofft hatte. Aber alles in allem nach wie vor immer noch ein fantastisches Spielerprofil, wo ich persönlich sehr, sehr überzeugt davon wäre, dass er den BVB sportlich besser macht. Und wenn du Jadon Sancho auf einem der beiden Flügel hast, dann hast du da jemanden, der, wie bereits erwähnt, so gut wie keine Bälle verliert. Und dann kannst du dir auf der anderen Seite automatisch einen deutlich direkteren, chaotischeren Spielertyp leisten, weil die sich dann in der Summe von ihren Profilen her ganz gut ausbalancieren. Und dann ist es auch okay, wenn der in seinen Aktionen vielleicht nicht ganz so sauber ist, aber der offensive Tiefgang und auch Zug zum Tor gibt. Und ich betone das so, weil ich es für ganz, ganz wichtig halte, dass der BVB weiterhin darauf achtet, Spieler mit Tiefgang in den eigenen Reihen zu haben. Spieler, die vom Instinkt her gerne hinter die Kette gehen, gerne versuchen, hinter die Abwehr zu kommen und versuchen, da eben Tiefenläufe anzubieten, weil du mit Jadon Sancho einen Spieler hast, den du genau dann maximierst, wenn du ihm solche Läufe anbietest, wenn er selber den Ball hat. 3 Beispiele dafür ist schnell erklärt. Einmal Chelsea gegen Brighton, Steckpass Sancho auf den einlaufenden Cole Palmer. Einmal Dortmund gegen Darmstadt, Steckpass Sancho auf den tieflaufenden Julian Brandt. Und einmal United gegen Everton, Steckpass Sancho auf den durchlaufenden Scott McTominay. Also es ist einfach eine Qualität, die er hat und die du in meinen Augen nur maximierst, wenn du ihm genau diese Läufe anbietest. Das Gehalt von Sancho, das soll angeblich runtergeschrumpft werden von aktuell 15 Millionen Euro auf 7 Millionen Euro inklusive Boni, um diesen Wechsel zurück zum BVB eben möglich zu machen. Und damit kann man argumentieren, dass er sowohl sportlich als auch finanziell den frei gewordenen Kaderplatz von Julian Brandt übernehmen würde. Und das fände ich gelinde gesagt vollkommen in Ordnung. Freunde der Sonne, 3 habe ich noch. Wir versuchen ein bisschen Tempo aufzunehmen bei den Neuzugängen, aber wie gesagt, ich möchte den ganzen Kader gestalten und da gehören eben auch Spieler dazu, die nicht für die erste Reihe geplant sind, aber vielleicht ein wichtiges Spielerprofil sind und einfach ein spannendes Invest sein könnten. Und der nächste ist genauso jemand, ich würde auch da sagen, steht unter dem Thema Ole Burg-Transfer, denn er kommt aus der zweiten Liga, wenn auch nicht der deutschen, sondern der italienischen und hört auf den Namen Fares Gegemis. Fares Gegemis ist Algerier, 23 Jahre alt, spielt seit Januar 2024 bei Frosinone, die damals dann in die Serie B abgestiegen sind und sich dort wieder im Aufstiegsrennen befinden, stehen aktuell auf dem 3. Tabellenplatz. Und Gegemis wurde damals von Frosinone aus der 3. französischen Liga nach Italien geholt. In der aktuellen Spielzeit steht der Offensivmann bei 12 Toren und 3 Vorlagen, kommt vor allem über den rechten Flügel und zieht da sehr, sehr gerne mit seinem starken linken Fuß nach innen und sucht dann den Abschluss. Und mir war es ganz wichtig, dieses Profil abzudecken. Also torgefährlicher Linksfuß, der über den rechten Flügel kommt, der Tiefgang besitzt und dir dann eine andere Direktheit gibt, zum Beispiel im Vergleich mit einem Jadon Sancho, wo ich sagen würde, das sind einfach Spielerprofile, die sich auch wieder auf dem rechten Flügel sehr, sehr gut ergänzen würden. Der eine ist eher Ball in den Fuß, eher Spielmacher, der andere ist eher Tiefgang und dann selbst auf den Abschluss gehen. Auch da ein kleiner Plot zur Übersicht. Einmal die erwarteten Tore pro 100 Ballkontakte und dann eben Beschleunigungen. Das zielt auf Läufe ohne Ball ab pro 90 Minuten. Da ist Gegemis also auch jemand, der in allen zweiten Ligen der Top 5 Ligen Europas, also den zweiten Ligen von Deutschland, England, Frankreich, Spanien und Italien, definitiv ein statistisch auffälliger Spieler ist. Eine Szene, in der er eben als Konterspieler brilliert und zeigt, dass er diesen Tiefgang hat, habe ich mitgebracht aus der Partie gegen Monza aus dieser Saison. Das ist, glaube ich, ein Standard von Monza gewesen. Die kommen in eine Umschaltsituation. Es ist der lange Ball in den Lauf von Gegemis. Der erläuft diesen Ball. Und dann ist dieser Kontakt hier. Das ist simpel, aber das ist wichtig, weil das sind einfach die Fundamentals in so einer Situation, die aber selbst auf höchstem Niveau nicht immer richtig umgesetzt werden. Zum Beispiel Karim Adeyemi hatte gegen die Bayern so eine Situation, wo er den Kontakt statt den so mitzunehmen, dass er den Gegenspieler kreuzt und den direkten Weg zum Tor geht, weiter nach außen mitnimmt und sich dann wundert, warum er eingeholt wird und nicht selber in eine Abschlussposition kommt. Und das macht Gyökeres hier eben nicht. Er nimmt mit dem linken Fuß den ersten Kontakt direkt Richtung Zentrum, Richtung Tor. Und kreuzt damit auch den Gegenspieler, sucht dieses Kreuzen aktiv, setzt sich da durch, kommt vor den Mann, arbeitet auch gut mit seinem Arm mit. Auch das underrated bei Offensivspielern. Wie setzt man seine eigenen Arme im Zweikampf ein? Gyökeres hat einen riesen Body, aber spielt schlecht mit seinen Armen. Und das sieht man dann oftmals auch. Und so setzt sich eben Gyökeres hier durch und kann dann mit seinem linken Fuß zum 1:0, glaube ich, hier in diesem Fall treffen. Er ist auch ausdrücklich mehr als ein reiner Tiefenläufer. Er ist auch ein hervorragender 1-gegen-1-Spieler, technisch sehr, sehr versiert und der Spieler, der in der Serie B mit Abstand die meisten Dribblings versucht, das auch pro 90 Minuten. Hier auf Platz 1, auf Platz 3, alter Bekannter aus Wolfsburg, der Kollege Yeboah. Und es gibt einen Grund, warum ich oben in diesem Plot noch Soma markiert habe, der Mann, der mittlerweile in Nürnberg spielt. Der Impuls liegt nämlich natürlich nahe zu sagen, der Sprung ist viel zu groß. Der spielt Aufstiegsrennen Serie B und soll jetzt zum Vizemeister in Deutschland wechseln. Nochmal, Rolle als Rotationsspieler. Aber auch da würden wahrscheinlich viele sagen, das klappt auf gar keinen Fall. Aber ich finde, wir haben einen zunehmenden Trend aktuell im Fußball von Spielern, die aus unteren Ligen den Sprung nach oben schaffen und sich da auch gut zu behaupten wissen. Ebnu Talib kam aus der zweiten Liga, also kam erstmal aus dem Amateurfußball in die zweite Liga, dann aus der zweiten in die erste, konnte sich da bisher noch nicht so wahnsinnig viel zeigen, hat aber auch schon ein Tor erzielt. Die SGE hat einmal Muni geholt, der in der dritten Liga, geholt ist auch ein spannendes Wort, und das ist, wenn man unterwegs ist mit den Jungs auswärts, und da ein bisschen erlebnisorientiert ist. Amai Muni geholt aus der dritten Liga in die Bundesliga, der hat auch sofort Scorerpunkte abgeliefert. Also es geht offensichtlich und Soma von Nürnberg wird ganz sicher der Nächste sein, der innerhalb von einem Jahr aus der dritten Liga Italiens, wo sie ihn hergeholt haben, weil er da auch ein herausragender Spieler in den Statistiken gewesen ist, also vor allem im Bereich Dribbling und 1 gegen 1, der Nächste sein, der den Sprung macht in eine Top-Liga. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem die herausragenden Dribbler aus den unterklassigen Ligen eine relativ gute Übersetzung schaffen nach oben, weil dann sinkt vielleicht die Erfolgsquote im Dribbling von 60% auf 55%, aber sie kreieren trotzdem eben ihre Momente. Und genau das würde ich eben Gyökeres auch zutrauen. Und deswegen habe ich ihn heute nochmal als Spieler für die Kadertiefe auf dem Flügel für den BVB mitgebracht. Was Frosinone für Gyökeres verlangen kann, hängt wahrscheinlich auch davon ab, ob sie aufsteigen oder nicht, aber sie haben ihn damals aus der französischen dritten Liga, meine ich, für 300.000 Euro geholt, also so oder so wäre das ein ziemlicher Zahltag für die und ich habe mal gesagt, du kriegst diesen Spieler für 5 Millionen Euro. Wessen Aufmerksamkeitsspanne dafür noch ausreicht, der wird sich erinnern, dass ich vor wie vielen Minuten auch immer, Serhou Guirassy bereits verkauft habe. Und das ist natürlich ein Vakuum, eine Lücke im Sturmzentrum, die gefüllt werden muss. Und ich fülle sie mit Alvaro Rodriguez, dem 1,93 Meter großen uruguayischen Stürmer, der aktuell in La Liga für den Aufsteiger Elche spielt und dort auf 5 Tore und 4 Vorlagen kommt. Bemerkenswert, Scorerpunkte gegen die großen 3, Tor gegen Barcelona, Tor gegen Real Madrid und eine Torvorlage gegen Atletico. Wenn man über Guirassy-Ersatz redet, drängt sich natürlich sofort ein Name auf und das ist Fisnik Aslani, erst recht jetzt nach der Verpflichtung von Ole Boog, der ihn ja bereits damals nach Elversberg geholt hat und mit ihm sehr erfolgreich gearbeitet hat und der wohl auch in Hoffenheim eine relativ erschwingliche Ausstiegsklausel besitzen soll. Ich mag Aslani, ist ein toller mitspielender Stürmer, aber ich würde mich an Dortmunds Stelle an anderer Stelle umschauen, wenn ich einen Nachfolger für Guirassy suche. Aslani ist mir, so blöd es klingt, zu uneigennützig in seiner Spielweise, zu wenig Torjäger und für meinen Geschmack, trotz seiner relativ großen Größe, auch nicht dominant genug in den Duellen. Und ein Top-Team wie der BVB braucht meiner Meinung nach einen Stürmer, einen Leuchtturm vorne drinne, der Bälle festmachen kann, hohe Bälle auch festmachen kann, dem du aber auch zutraust, entweder jetzt oder zumindest perspektivisch 20 Tore in der Liga zu machen. Und das traue ich zumindest Aslani nicht zu. Jetzt kann man vollkommen zu Recht fragen, warum ich es dann ausgerechnet einem 5-Tore-Stürmer in Spanien zutraue, so abzuliefern. Und das tue ich, weil ich ein reines Gewissen habe, aber auch, weil er in einem Aufsteigerteam in Spanien, Elche ist ein Aufsteiger, statistisch ein absolut beeindruckendes Output generiert. Pro 100 Ballkontakte hat Alvaro Rodriguez einen XG-Wert, der sich in den Sphären von Guirassy und Harry Kane bewegt. diesen XG-Wert, den unterperformt er aktuell, deswegen hat er auch wahrscheinlich nur diese 5 Tore, aber da zitiere ich nochmal das Mantra des Brentford-Owners, der ja sehr, sehr viele Stürmer erfolgreich nach Brentford geholt hat, Ivan Toney etc. pp. Er hat gesagt, dass ein Stürmer in Abschlusssituationen kommt, ist wichtiger als die Frage, ob er die Chancen auch nutzt, also der wertvollere Skill an sich ist überhaupt in die Position zu kommen, um ein Tor schießen zu können. Und das kann Álvaro Rodríguez definitiv. Und in dem Plot, den ich dafür mitgebracht habe, habe ich eben einmal visualisiert die XG pro 100 Ballkontakte für Stürmer in den Top 5 liegen, aber auch der Prozentanteil gewonnener Kopfballduelle. Und da sehen wir eben Álvaro Rodríguez gelb markiert, gelb eingekreist, rechts daneben erst Serhou Guirassy und daneben Harry Kane. Und relativ weit unten links haben wir Fisnik Aslani, der eben weder in Sachen Torgefahr bei 100 Ballkontakten noch in Sachen Kopfballspiel, was die reine Erfolgsquote angeht. Da geht es nicht darum, ob Hoffenheim viele lange Bälle spielt, ob er viele Kopfballduelle führt, sondern wie er die für dir führt, dass er da eben im Vergleich zu diesen drei anderen Spielern schon statistisch ein Stück weit abfällt. Also, Álvaro Rodríguez, stark in der Luft, kann mit dem Rücken zum Tor Bälle festmachen und ablegen, kann in die Halbräume ausweichen und dir dort Tiefenläufe anbieten, nicht weil er jetzt schnell wie der Blitz ist, aber weil er ausreichend Tempo dafür hat und weil er dank seiner 1,93 relativ ordentliche Spannweite in den Beinen hat, große raumgreifende Schritte machen kann. Und das hier ist eine Grafik, die das nochmal unterstreicht, die ich mitgebracht habe. Das ist eine Visualisierung von Spencer Mossman. Wenn ihr selber noch auf X seid, ist das auf jeden Fall ein Follow wert. Der hat hier Rodríguez verglichen mit U23-Stürmern in den Top 5 Ligen Europas und da sticht er eben auch statistisch in den Luftzweikämpfen, aber auch in Sachen Torgefahr eindeutig heraus. Exemplarisch als kleine Szene sein Tor gegen Barcelona, das für mich ehrlicherweise ein stereotypisches Guirassy-Tor ist, deswegen habe ich es auch mitgebracht. Es ist dieses Fallenlassen, Festmachen des Balles mit dem Rücken zum Tor, auch mit Gegnerdruck, und dann den Ball rauslegen, selber die Tiefe belaufen und genau in den Raum reingehen, den du eigentlich durch dein Fallenlassen vorher selber erst kreiert hast. Hier kommt also der Pass, Rodríguez kommt entgegen, gutes Spiel mit dem Rücken zum Tor, gutes Behaupten des Balles, tiefer Schwerpunkt, Füße fest auf dem Boden, Arsch raus und schön der Arm raus, um den Gegner auf Abstand zu halten, kann den Ball entsprechend festmachen. Legt den links raus, hab euch da markiert, durch das Rausziehen des Verteidigers entsteht in der Kette von Barcelona eine Lücke und genau in diese Lücke läuft er anschließend wieder rein, kriegt den Pass in die Tiefe durchgesteckt, bleibt vor dem gegnerischen Torhüter cool und erzielt hier den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer für Elche. Hier auch nochmal ganz kurz die Heatmaps von Rodríguez und Guirassy nebeneinander gelegt, die auch so diese gewissen Parallelen nahelegen. Rodríguez weicht ein bisschen mehr auf die Seite aus, was auch daran liegt, dass er auf dem Flügel spielen kann. Er hat schon Spiele gemacht, vereinzelt als linker Flügel. Ich könnte ihn mir aber auch über die rechte Seite vorstellen, weil er eben diesen starken linken Fuß hat und auch nach innen ziehen kann. Er ist dafür schnell genug, er ist dafür durchsetzungsstark genug im Dribbling. Und auch das wäre in meinen Augen ein Vorteil gegenüber Aslani, den ich schon ziemlich klar in zentralen Räumen sehe, dass Rodríguez dir auch in Flügelpositionen einen Mehrwert geben könnte und dir da einfach gegebenenfalls ein bisschen mehr taktische Flexibilität mitbringt. Der letzte Spieler ist mein Backup-Neuner und der kommt ebenfalls aus der zweiten Bundesliga. Ich habe Fabio Silva auf jeden Fall vorne eingeplant als Alternative, sowohl für die Neun als auch gegebenenfalls für die Position dahinter, Zehner, verkappter Stürmer, wenn du zum Beispiel in einem 4-2-3-1 spielen solltest. Aber ich hätte gerne neben Rodríguez für die vorderste Front noch einen Stürmer, der in der Luft was hermacht, der einen Ball festmachen kann und bewiesen hat, dass er einigermaßen weiß, wo das Tor steht. Ich habe kurz überlegt, ob Silva das sein könnte, habe mir dann seine Luftzweikämpfe, sein Spiel mit dem Rücken zum Tor aus den letzten 5 Partien angeschaut und da war für mich sofort klar, wir brauchen externes Input. Und wie gesagt, wenn Ole Burg schon neuer Sportdirektor ist, kann man sich auch direkt mal in der zweiten Bundesliga umschauen. Genau das habe ich getan und bin bei Phil Harris gelandet, ganz genau. Harris erlebt gemeinsam mit Kiel eine Katastrophensaison, ist kurz davor, eventuell sogar durchgereicht zu werden in die dritte Liga, steht in der zweiten Liga zurzeit bei 5 Toren und 2 Vorlagen und hat sich in der abgelaufenen Spielzeit in der Bundesliga ebenfalls mit den Kielern erfolglos gegen diesen Abstieg gewehrt, hat aber in 17 Startelf-Einsätzen in der Bundesliga 8 Tore erzielt und eine weitere Vorlage beigesteuert. Und auch hier habe ich eben in der zweiten Liga nach denselben Kriterien geschaut, mit denen ich eben Aslani, Kane, Guirassy und Rodriguez gegenübergestellt habe. Und auch da muss man eben sagen, gewonnene Kopfballduelle prozentual, XG pro 100 Ballkontakte, das sind alles Bereiche, in denen Phil Harris in der zweiten Bundesliga positiv heraussticht. Und deswegen ist das jemand, den ich für diese Position, für diese Backup-Position definitiv interessant finde. Also ich finde persönlich, hat er auch in der Bundesliga schon gezeigt, Phil Harris bewegt sich im Strafraum gut, hat ein gutes Gespür für Timing, wie er sich bewegen muss, wann er wo auftauchen muss. Im Gegensatz zur Bundesliga, wo er überperformt hat, unterperformt er aktuell seinen XG-Wert, bringt dank seiner 1,93 auch eine Torgefahr per Kopf mit, hat insgesamt in den letzten 3 Spielzeiten 7 Kopfballtore erzielt und ist mit dem Rücken zum Tor, wie ich finde, ein echt gut mitspielender Stürmer. Auch für ihn eine exemplarische Szene aus dem DFB-Pokal-Duell gegen VfB Stuttgart, also auch gegen einen Gegner auf höchstem Niveau. Langer Ball hinten raus, Phil Harris ist hier gerade nicht im Bild, kriegt aber den Ball. Und schaut euch dieses zweite Bild an, wie geil der seinen Arsch da in Al-Dakhil reinlegt. Wirklich 10 von 10, wie er da den Körper nutzt und eben auch den VfB-Verteidiger sich vom Leibe hält. Ganz tiefer Schwerpunkt, Arsch raus, Füße fest auf dem Boden, arbeite mit den Armen. Also ich heb das so hervor, weil das am Ende einen Unterschied macht. Ob Spieler das können oder ob sie es nicht können. Wirst du rumgeschubst oder wirst du eben nicht rumgeschubst? Und so wirst du nicht rumgeschubst. Er macht diesen Ball fest, nimmt den mit dem Oberschenkel an und legt den dann eben raus auf seinen Mitspieler und bietet danach wieder sofort einen Tiefenlauf an. Und auch nochmal ein Detail im zweiten Bild, dass sein Bein bei der Ballannahme genau zwischen den Beinen des Gegenspielers ist. Das ist Lehrbuch. Das muss genau so sein, um den Ball abzuschirmen. Das ist wirklich perfekt umgesetzt, wie er da in der Aktion den Ball festmacht und behauptet. Und in meinen Augen liegt es daran, dass Phil Harris sich in der Knochenmühle Regionalliga seine Sporen verdient hat und deswegen kein Utter-Woke-Nonsense-Stürmer ist, der sich fallen lassen und mitspielen kann, der was auch immer am Ball kann, aber eben die fundamentalen Eigenschaften eines Stürmers nicht erfüllt. Unterschätzter Aspekt, das ist seine Geschwindigkeit, mit der er dir auch in der Tiefe was geben kann bei langen Bällen oder eben in Umschaltsituationen. Sein Höchsttempo in der zweiten Bundesliga, das lag in dieser Saison bei 35,2 km/h. Das ist ein echt guter Topspeed. Und wenn ich Backup sage, damit das klar ist, meine ich damit das, was der dann ein bisschen viel gespielt hinten raus, aber ungefähr was so Choupo-Moteng oder auch später mal ein Pizarro für die Bayern gewesen ist. Also wenn wir am Saisonende auf Phil Harris beim BVB schauen, dann sollte die Einsatzzeit unter 1000 Minuten liegen. Einfach nur ein zusätzlicher Mann im Kader, der, glaube ich, auch ein guter Kaderspieler für diese Rolle wäre, der dir bestimmte Eigenschaften gibt, die die anderen Stürmer neben Rodriguez vielleicht nicht geben. Und der als Preis vielleicht 2 Millionen Euro kosten würde, bei einem Kieler Abstieg sogar weniger und dementsprechend auch relativ lukrativ und erschwinglich zu haben wäre. So, das waren alle Verkäufe, ausgeliehene Spieler und alle neu geholten Spieler für Borussia Dortmund in meinem großen Rebuild, die wir uns jetzt zum krönenden Abschluss dieses Videos noch einmal ganz kurz gemeinsam auf der Taktiktafel anschauen. Gute nochmal. Und jetzt stehe ich hier am Taktikboard und kann euch mal präsentieren, wie das dann in der Praxis aussehen könnte und vielleicht mal sowas wie meine Wunschstartelf hier aufs Taktikboard kredenzen. Im Tor, selbsterklärend, der Gregor, der Kobel, den stellen wir schon mal dahin. Irgendwo hier unten ist er. Svensson, nach wie vor Linksverteidiger Nummer 1. Daneben der noch nicht verlängerte, aber hoffentlich bleibende Nico Schlotterbeck, erster Innenverteidiger. Also, ich könnte jetzt Garniu aufstellen statt Waldemar Anton, aber ich finde Anton bockstark und habe da erstmal keinen Bedarf, ihn sofort rauszuholen und stelle deswegen Anton als rechter Innenverteidiger auf. In der Viererkette, denn, kann ich schon mal sagen, ich würde gerne den BVB in einem 4-3-3 sehen. Das fände ich persönlich ein sehr, sehr spannendes Setup für diese Mannschaft. Rechte Defensivseite haben wir natürlich mit Garniu jetzt einen Neuzugang. Ich packe erstmal Riasson dahin und damit hätten wir hier jetzt schon mal vorläufig die Viererkette, die ehrlicherweise genauso aussieht wie aktuell. Ich finde, wenn Jude Bellingham das Beste aus sich rausholen möchte, dann sollte er sein Sechsertum maximieren. Ich glaube, das ist die Richtung vom Spielerprofil her, wo er am meisten Potenzial hat, wirklich ein Top-Niveau zu erreichen. Deswegen stelle ich ihn hier auf die 6 auf. Linker Achter spielt, glaube ich, auch in der aktuellen Saison vermehrt über links, ja gerade aktuell auch mit der Lizenz vorzurücken, da im linken Halbraum. Felix Metscher, wenn er dann wieder gesund und fit ist, als erste Wahl. Und ich würde tatsächlich Janssen mit in dieses Dreier-Mittelfeld stellen, auf die rechte Seite, obwohl er ein Linksfuß ist. Wir haben ja in dem anderen Teil des Videos haben wir die Spielszene gesehen, wo er unter anderem von hier ungefähr diesen Chipball gespielt hat, hinter die Kette, also mit seinem linken Fuß so nach innen ziehende Bälle, glaube ich, hinter die Kette spielen. Das könnte sehr gut funktionieren. Und ich glaube, das wäre ein Mittelfeld, das wäre technisch sehr, sehr stark. Du hättest einen super krassen Ballschlepper mit einem Matcher, einen super krassen progressiven Passspieler mit Janssen und dahinter mit Bellingham einen potenziellen Anker, der so ein bisschen was von allem kann und den Laden da so ein kleines bisschen zusammenhält. Das wäre so meine Idee für dieses Dreier-Mittelfeld, wo ich noch nicht ganz zufrieden bin mit der Anordnung der kleinen Punkte. Und dann vorne, viel über links gespielt in seiner gesamten Karriere, aber auch über rechts. Und ich würde gerne hier erstmal Jadon Sancho auf die rechte Flügelposition ziehen. Ziehen ist das richtige Wort. Vorne rein, der Neuzugang, der neue Guirassy, der neue Neuner. Hätte einfach auch Aura, muss ich sagen. Ein Stürmer aus Uruguay, 1,93 groß, südamerikanischer Stürmer in der Bundesliga beim BVB, würde ich sehr, sehr begrüßen. Und über die linke Seite lassen wir Maxi Bayer kommen. Du brauchst für Maxi Bayer ja eine neue Rolle in diesem System. Er ist kein alleiniger Neuner. Er ist auch kein klassischer Flügelspieler. Er ist jemand, in meinen Augen zumindest, wo ich sagen würde, der muss die Möglichkeit haben, tief zu gehen. Der muss irgendwie hinter die Kette starten können, seine Spielintelligenz einbringen. Und ich würde versuchen, ihn so in dieser linker Flügelrolle zu maximieren als verkappter Flügelstürmer. Also jemand, der, wo ich sagen würde, viel vom Spiel läuft über die Seite hier, über die Seite Janssen Sancho. Haben wir einen Ball hier, kann ich einen Ball reinbringen? Da haben wir einen Ball, kann ich mit reinnehmen? Dass der Ball hier viel hier zirkuliert und dann du Sancho hast, vielleicht ein Rodriguez, der hier entgegenkommt und dann ein Bayer, der hier versucht, zum Beispiel diagonal in den Strafraum zu kommen. Auf jeden Fall jemand, den du dann, wo du sagst, okay, es geht nicht darum, dass du in der Breite hier außen klebst und wir dich da verheizen wollen in Dribbling-Situationen weit weg vom Tor, liebe Grüße Nuri Sahin, sondern dass du zwar nominell auf dem Aufstellungsbogen Flügel spielst, aber eben dich mit nach vorne einschalten kannst. Also, wenn man sich vorstellt, wie könnte das dann irgendwie in einem höheren, aufgerückten Ballbesitz aussehen, gibt es ja viele Varianten, wie das sein könnte. Was ich mir zum Beispiel in einem Setup mit Riasson vorstellen könnte, ist, dass Sancho hier vorrückt in den rechten Halbraum. Riasson, wie wir es kennen, hier hoch die Breite besetzt. Rodriguez ist der Fixpunkt. Dann hast du einen Bayer, der auch mit einrückt, vielleicht so zweiter Stürmer, um ihn herum spielt. Svensson schiebt hoch. Und dann hast du einen Bellingham, genauso ist es gemeint, der zwischen die Innenverteidiger fällt. Schotterbeck kann hier den linken Aufbauspieler geben, in den Dreieraufbau, wie wir es auch besprochen haben. Und hast dann hier mit einem Matcher eben zwei Möglichkeiten, den Ball, vereinfacht gesagt, progressiv nach vorne zu bringen. Oder nach vorne ist immer progressiv. Einmal über das Schleppen, einmal übers Passen. Beide können natürlich irgendwo beides. Aber so rein von den Profilen her. Und würdest hier in so einer Art 3-2-5 stehen. Und das fände ich wäre sehr, sehr spannend. Vor allem ist meine persönliche Meinung, du würdest diese Mannschaft auf ein technisch ganz anderes Level heben als aktuell. Also das mit Janssen im Mittelfeld, mit Sancho im Halbraum, das würde dir enorm viel geben. Und dann hast du natürlich auch Wechseloptionen, das irgendwie anders zu gestalten. Hier mal eine Rotationsvariante dieser Mannschaft, wo du Ganyu in der Startelf hast, wo du links Pratesh hast, wo du Tanaka auf der 6 hast, Chukwuemeka sehe ich als einen der Achter. Sabitzer könnte in den Achterpositionen spielen. Ich habe mal Lauriente links aufgestellt für Bayern. Ins Sturmzentrum Fabio Silva reingepackt, Gejemis auf den rechten Flügel und da hast du halt eine ganz andere Dynamik. Ne? Also ich finde, wenn du Sancho rechts hast, ist es gut, wenn du einen Außenverteidiger hast, der mit vorschiebt und so ein bisschen ihm da das leichter macht, in den Halbraum einzurücken und vielleicht auch jemanden gibt, der einfach dir einen Lauf anbietet, um was freizuziehen. Gejemis ist da, glaube ich, ein bisschen mehr aus der Kategorie Selbstversorger, ein bisschen mehr Tiefgang und Direktheit im Spiel. Habe ich angesprochen, mit Ganyu würdest du es anders machen im Aufbau vielleicht. Da würdest du sagen, okay, Lauriente ein bisschen rein, Pratisch schiebt was vor, Schlotterbeck hier rüber, Anton darüber, Ganyu rückt ein, so könntest du es machen. Und dann würdest du vielleicht ein 3-3-4 spielen, was wir in dieser Saison schon gesehen haben. Das heißt, Lauriente wird eigentlich zu einer Art zweiter Stürmer, wie wir es auch schon kennen. Dann hast du Pratisch, der die Breite links hält. Oben hast Gediemis, der hier rechts dir den Tiefgang gibt. Du hast aus dem 3-3-4 raus auch die Möglichkeit, dass die Achterläufe mit nach vorne anbieten können, was sie natürlich auch sollen. Kommst sehr schnell in ein Setup, wo du plötzlich eher so eine Art 3-1-6 hast oder 3-1-4-2, kannst du also fließend übergehen. Also ich finde einfach, das ist einfach ein Kader, der dir spannende Möglichkeiten gibt. Dann hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, Lauriente, danke schön für deinen Einsatz, aber wir haben hier ein junges Juwel mit dabei, du gehst wieder raus. Inacio, so eine Rolle könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Du hast jetzt, Meinke habe ich jetzt irgendwie hier nicht dabei bei den Spielern, aber auch der könnte dann statt Anton spielen. Du sagst vielleicht, Fabio Silva, wir brauchen jetzt ein Tor und müssen lange Bälle vorne reinspielen. Das heißt, dich nehmen wir jetzt auch mal vom Platz. Letzten 10 Minuten muss noch mal was passieren. Phil Harris, Rübe reinhalten, was auch immer. Also ich finde, es ist ein spannender Kader, der dir einfach ganz viele Möglichkeiten gibt. Ich finde, es ist eine gute Ausgewogenheit aus verschiedenen Alterskategorien, gute Ausgewogenheit, was die Profile auf den einzelnen Positionen angeht. Du brauchst auf den Positionen Spieler, die den Ball im Fuß haben wollen, Spieler, die tief gehen wollen auf den Flügeln. Du brauchst Stürmer, die den Ball im Rücken zum Tor machen können, Spieler, die eher mitspielend sind. Du brauchst im Mittelfeld Leute, die bald Schlepper sind, Leute, die tolle Passspieler sind. Also einfach ein bisschen was von allem. Außenverteidiger, die einrücken können, die hoch und breit schieben, Rias und Ganyu, dieser Gegensatz. Alles in allem ist das auf jeden Fall der BVB, wie ich ihn gerne basteln würde für die Saison 26-27. Das war höchstwahrscheinlich das längste Video auf dem Kanal Calcio Berlin. Für alle, die bis hierhin dran geblieben sind, vielen, vielen Dank. Gerne Feedback in die Kommentare, ob ihr diese Art Deep Dive gut findet oder ob es einfach zu krass ist und man es lieber vielleicht ein bisschen schlanker machen sollte, ob es Vereine gibt, die ihr gerne in diesem Format sehen würdet. Mir hat es auf jeden Fall für den Moment extrem viel Spaß gemacht. Das ist der Teil meiner Arbeit, den ich, glaube ich, am meisten liebe, sowas hier vorzubereiten, in sowas einzutauchen. Von daher, liked, abonniert, kommentiert, macht es gut. Auf Wiedersehen.